Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Herzlich willkommen zu dieser DFP-Audio-Fortbildung von Springer Medizin zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen mit dem Thema: Wie lange medikamentös therapieren, wie früh operieren? Marlene Nowotny spricht mit Privatdozentin Dr. Patricia Kump, Fachärztin für Gastroenterologie und Hepatologie an der Medizinischen Universitätsklinik Graz, und mit Primaria Dr. Martina Lämmerer, Fachärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie an der Privatklinik Villach. Dieses Audioangebot entstand mit freundlicher Unterstützung der Pfizer Corporation Austria GmbH Wien und ist mit 2 Fortbildungspunkten dotiert. Die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa sind ein Bereich, in dem sich interne Medizin und Chirurgie in der Therapie ergänzen. Bevor wir über diese Schnittstelle sprechen, die Diagnose chronisch entzündlicher Darmerkrankungen, kurz CED, ist nicht immer einfach. Warum?
Zu den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gehören 2 Krankheitsbilder. Das ist zum einen die Colitis ulcerosa, zum anderen der Morbus Crohn. Diese 2 Erkrankungen haben einerseits sehr viel Gemeinsamkeiten, andererseits sind sie aber auch sehr unterschiedlich. Die Symptome, vor allem zu Beginn, sind allerdings sehr unspezifisch. Das heißt, es sind Bauchschmerzen, Durchfallneigung, aber es kann genauso das Gegenteil der Fall sein, dass Patienten sich mit einer Verstopfung, einer Obstipation präsentieren. Blähungen, manchmal Blut am Stuhl oder bei Colitis ulcerosa häufiger Blut am Stuhl. Das sind aber Symptome, die sehr unspezifisch sind. Viele Menschen haben diese Symptome, ohne jetzt wirklich ernsthaft krank zu sein.
Ja, und auch in der Chirurgie gibt es natürlich die Erstdiagnose von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und das sehen wir dann ganz besonders, so wie Patricia Kump schon gesagt hat, bei Patienten und Patientinnen, die wegen einem proktologischen Problem kommen, wegen Blut am Stuhl kommen oder auch Fistulierungen im Afterbereich, wo man anhand dieser Fistulierung einmal was sehen kann und eine chronisch entzündliche Darmdiagnose stellen kann. Oder eben auch Patienten, die einen rechtzeitigen, unspezifischen Schmerz haben, wo wir vielleicht chirurgisch an eine Blinddarmentzündung denken, aber das dann doch in Richtung chronisch entzündlicher Darmerkrankung geht.
Welche Diagnoseverfahren stehen bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen denn zur Verfügung? Und worauf ist hier zu achten?
Für mich eins der wichtigsten Diagnoseverfahren ist die Anamnese nach wie vor. Wir haben wahnsinnig wunderbare, tolle technische Mittel und Wege, aber die genaue Anamnese, gerade bei einer Durchfallerkrankung oder eben bei abdomineller Symptomatik, ist das Um und Auf. Da kann man sich schon sehr, sehr weiterhelfen und das Krankheitsbild einschränken. Labordiagnostik ist natürlich eine Sache, wobei wir sehr häufig bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen relativ wenig Laborveränderungen sehen. Also wenn wir immer darauf warten, dass wir Entzündungsparameter erhöht haben, dann werden wir uns bei ganz vielen Patienten täuschen. Das liegt daran, dass die Entzündung oft sehr lokal ist. Also das ist etwas, was ich wirklich mitgeben möchte. Es kann jemand einen Schub einer Colitis ulcerosa oder eines Morbus Crohns haben, ohne erhöhte Entzündungsparameter. Vielmehr hilft uns da oft ein Eisenstatus, dass wir eine Absenkung des Speichereisens sehen oder aber auch eine Thrombozytose als Zeichen der entzündlichen Reaktion, als Zeichen der akuten Phase. Das ist viel wichtiger. Ohne Darmspiegelung kommt man sicherlich nicht aus, also da ist schon einmal das makroskopische Bild ganz entscheidend. Das hilft uns als erfahrene Endoskopiker schon sehr weiter, dass wir es einordnen können. Colitis ulcerosa, Morbus Crohn oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen im Allgemeinen. Dürfen uns aber auch nicht ganz täuschen lassen. Es gibt auch bakterielle Erkrankungen, die einem Morbus Crohn sehr ähnlich sind, wie zum Beispiel eine Yersinien-Colitis oder eine Campylobacter-Colitis. Und da hilft uns letztendlich die Gewebeprobe weiter. Man darf sich aber nicht täuschen lassen. Junge Mediziner glauben oft, die chronisch entzündliche Darmerkrankung ist eine histologische Diagnose. Und das ist es mit Sicherheit nicht. Die Histologie ist ein Mosaikbaustein in dem Ganzen. Gerade am Anfang ist es für den Pathologen oft schwierig, zwischen Colitis ulcerosa, Morbus Crohn oder auch einer Infektion zu unterscheiden. Und wir kriegen dann sehr häufig die Empfehlung, erst im weiteren Verlauf nochmal Biopsien zu nehmen und damit der Pathologe dann eine endgültigere Diagnose stellen kann. Also es braucht die Expertise und viele einzelne diagnostische Parameter von Labor, Endoskopie, Ultraschall, Schnittbildgebung Und ganz wichtig und zu Anfang die Anamnese, wie ich schon gesagt habe.
Ja, gerade in der Endoskopie, und es gibt ja auch einige Chirurginnen und Chirurgen, die endoskopieren, sehen wir besonders die Sorgfalt als notwendig, hier wirklich gute Stufenbiopsien aus dem gesamten Kolonrahmen, aber auch aus dem terminalen Ileum zu nehmen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir in der Biopsie hier wirklich sorgfältig sind, Stufenbiopsien aus allen Anteilen entnehmen, zumindest 4 Biopsien aus den Bereichen des jeweiligen Darmabschnittes, terminales Ileum, Kolonaszendenz bzw. Zöpkum, Kolontransversum, Kolondeszendenz, auch das S-förmige Sigma und natürlich dann das Rektum und zusätzlich dann auch noch einmal diese genaue Einschau, die anale Inversion durchzuführen bei der Koloskopie und eben auch perianal noch einmal eine Beurteilung durchzuführen, ob da jetzt auch Fistulierung vorliegen würde oder eine Entzündung auch äußerlich sichtbar ist.
Da bin ich der Frau Dr. Lämmerer wahnsinnig dankbar, dass sie darauf hinweist, dass man diese Stufenbiopsien sehr genau nimmt, auch die Inspektion sehr genau macht. Und eines möchte ich noch unbedingt mitgeben. Jeder Patient mit einer chronischen Durchfallerkrankung gehört endoskopiert, koloskopiert und da gehören immer Biopsien aus dem terminalen Ileum dazu. Wir sehen das häufig, dass wir zwar Kolonstufenbiopsien vorliegend haben, die Untersuchung aber wiederholen müssen, was für den Patienten belastend ist und kostenintensiv und auch invasiv, weil wir keine Biopsien aus dem terminalen Ileum haben.
Bleiben wir noch kurz bei der Diagnose. Warum kann denn die Unterscheidung zwischen Colitis ulcerosa und Morbus Crohn schwierig sein?
Ja, das ist vor allem dann der Fall, wenn der Morbus Crohn ausschließlich das Kolon betrifft. Da können wir gerade am Anfang sehr ähnliche Bilder sehen, makroskopisch und auch mikroskopisch, wenn wir die ganz klassischen Features jetzt hier nicht darstellen können. Zu guter Letzt muss man auch sagen, es gibt so ungefähr 10% der Fälle an chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wo man nie zu einer Klassifizierung kommt. Und wir nennen diese Gruppe der Patienten mit IBDU, das heißt die nicht klassifizierbare chronisch entzündliche Darmerkrankung. Früher hat man auch gesagt Colitis indeterminata und jetzt sind wir modernisiert IBDU.
Ja, diese IBDU, die betrifft uns Chirurginnen und Chirurgen natürlich dann auch noch einmal, nämlich dann, wenn wir eine Therapieentscheidung stellen müssen, insbesondere bei der Colitis ulcerosa, wenn wir ein Stück oder vor allem den ganz gesamten Darm entfernen müssen und vor der Entscheidung eines ileonalen Pouches stehen, dann wollen wir von den Internistinnen und Internisten natürlich eine ganz klare Aussage in Bezug auf eine Colitis ulcerosa, die uns leider nicht immer gelingen kann, weil das Wesen der Erkrankung eben auch indeterminat sein kann. Das heißt, wie wir schon gesagt haben, 10% können da einfach histologisch unklar sein. Und wir haben es leider auch schon gesehen, dass wir Patientinnen und Patienten gehabt haben, die nach einer Proktokolektomie und Anlage eines ileonalen Pouches letztendlich nachdiagnostiziert wurden und dann im Nachhinein noch einmal die alten Proben genommen wurden und dann auch noch einmal eine indeterminierte, eine IBDU in Frage gekommen ist. Also auch das kann einmal vorkommen.
Beginnen wir mit Morbus Crohn. Wie sieht denn der Krankheitsverlauf bei Morbus Crohn typischerweise aus?
Also ich denke, das typische Morbus Crohn ist, dass er häufig oder fast immer untypisch verläuft. Also für mich ist der Morbus Crohn ein wirkliches Chamäleon, da kann sich jedes Symptom dahinter verstecken, es kann unterschiedlichste Ausprägungen haben. Der Krankheitsbeginn ist manchmal etwas früher als bei der Colitis ulcerosa. Also wir sehen auch einen höheren Anteil an Patientinnen und Patienten, die unter dem 20. Lebensjahr bereits erkranken. Das ist häufiger beim Crohn als bei der Colitis ulcerosa. Wir haben den Beginn der Erkrankung mit rechtzeitigem Unterbauchschmerz, wie die Frau Dr. Lämmerer schon gesagt hat. Es kann sein, dass es mit einem Darmverschluss plötzlich manifest wird und die Patienten in der Notaufnahme, typischerweise am Freitag nach 16 Uhr in der chirurgischen Notaufnahme, mit einem Darmverschluss landen. Es kann sein, dass es beginnt mit heftigen Durchfällen, mit Gewichtsverlust, bei Kindern auch mit Wachstumsstörungen, Blutungen, Also das ist ganz unterschiedlich. Der Verlauf in weiterer Folge, auch das ist sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass wir einen Morbus Crohn haben, der so langsam dahin brennt über viele Jahre und wir eigentlich dann erst das fibrotische Narbenstadium sehen, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wir können einen hochaktiven Crohn haben, der fistulierend ist, wo wir mit Patienten konfrontiert werden, die hoch fiebern, hohe Entzündungswerte haben, schwer krank vom Aspekt her sind, vielleicht einmal so einen Schub haben und dann vielleicht nach 2 Jahren wieder, je nach Therapie, wie Sie ansprechen. Und es gibt auch Patienten, die wirklich chronisch aktiv bleiben, wir trotz jeder Medikation die Entzündung nicht eindämmen können. Also einen klassischen Crohn-Verlauf kann man eigentlich nicht festsetzen. Ich weiß nicht, was sagt die Frau Dr. Lämmerer dazu?
Ja, ich gebe dir absolut recht. Gerade so dieser Freitagnachmittagspatient oder der Notaufnahmepatient, die Notaufnahmepatientin, die da wegen rechtzeitiger Unterbauchschmerzen kommt, wo auch eine Appendizitis, eine Blinddarmentzündung larviert ist und wo wir selten aber doch auch erst intraoperativ dann eine wirkliche Ilitis terminalis stellen als Diagnose und dann entsprechend auch im Handlungszwang sind. Erfreulicherweise ist durch die neuen Schnittbildgebungen das Risiko, dass man jetzt eine Blinddarmentzündung verwechseln würde mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, viel, viel geringer geworden, weil wir durch den Einsatz der Computertomografien in der Regel auch wirklich dann auch eine Ilitis terminalis von einer zusätzlichen Appendizitis, Begleitappendizitis unterscheiden können. Aber trotzdem gibt es das immer wieder, dass man eben intraoperativ dann letztendlich und histologisch die Diagnose eines Morbus Crohn als Akutsetting stellt. Das ist, wie gesagt, aber nicht häufig, sondern eher eine Ausnahme.
Frau Dr. Kump, Sie haben es vorhin gerade gesagt, der Morbus Crohn, der kann bereits im Jugendalter auftreten. Wie ist das denn bei der Colitis ulcerosa? Wie ist hier der typische Krankheitsverlauf?
Also der klassische Colitis ulcerosa Patient manifestiert sich zum ersten Mal so zwischen 25 und 35 Jahren. Es gibt natürlich auch früheren Beginn und auch späteren Beginn. Wir haben sehen auch manchmal Patienten, die mit 70, 75 eine Erstmanifestation haben. Das ist aber die Seltenheit. Der Erkrankungsgipfel ist so zwischen 25 und 35. Und da beginnt es oft mit Bauchschmerzen. Blut ist ein sehr dominantes Symptom, die Hämatochezie, der blutige Stuhl, weil man hier natürlich am Anfang oft an Hämorrhoiden oder häufigere Ursachen denkt. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch der imperative Stuhldrang. Darunter verstehen wir die Dringlichkeit des Stuhldrangs, das bei der Colitis ulcerosa ganz ein dominantes Symptom ist. Das heißt, der Patient verspürt einen Stuhldrang und muss sofort laufen. Das ist zu unterscheiden von der Inkontinenz. Und das ist ein Symptom, das auch trotz Schleimhautheilung unter suffizienter Therapie oft bleibt, bei 40% der Patienten. Also dieser imperative Stuhldrang. Und dann haben wir natürlich noch den Durchfall, die Diarrhoe, der typischerweise eine Diarrhoe des Dickdarms ist. Das heißt, er ist kleinvolumiger. Wir haben häufige Stuhlentleerungen von oft auch breiigem Stuhl im Vergleich jetzt zu einem Dünndarm-Crohn, wo wir ein sehr hohes Volumen von wässriger Diarrhoe eigentlich erfragen. Und da sind wir wieder bei der Anamnese, die uns da eigentlich auch gut weiterhelfen kann. Der klinische Verlauf in weiterer Folge bei der Colitis ulcerosa ist auch ein schubhafter. Nach dem ersten Schub kann es sein, dass der Patient viele Jahre Ruhe hat. Es kann sein, dass wir eine chronische aktive Erkrankung vor uns haben. Und dann kann es auch sein, dass wir richtig so die klassischen Schübe einmal im Jahr sehen. Das sehe ich oft eigentlich bei Patienten, die auch Allergien haben. Manchmal ist die Erkrankung getriggert dann durch eine Pollenallergie. Das Immunsystem fährt hoch und die Colitis kommt mit. Getriggert auch durch Infekte. Ich habe Patienten, die im Winter häufig Schübe bekommen, wenn sie einen klassischen Husten-Schnupfen-Heiserkeitsvirus haben. Auch hier, weil wieder das Immunsystem getriggert wird. Also der Verlauf ganz individuell. Man muss auch den Patienten darauf einstellen. Ich glaube, ganz wichtig, dass man ihn gut aufklärt, dass er weiß, was auf ihn zukommen kann und dass er auch weiß, wann er reagieren muss. Dass der Patient gut aufgeklärt ist, ist deswegen so wichtig, denn es kann sein, dass er nur leichte Schübe hat oder lang in Remission ist und dann stellt sich eines Tages ein heftiger Durchfall ein allgemeines Krankheitsgefühl. Es kommt zu Fieber, es kommt zu hohen Stuhlfrequenzen, schweren Blutungen und das ist dann das, was wir als Acute Severe Colitis bezeichnen, was ein sehr ernstzunehmendes und auch möglicherweise fatal verlaufendes Erkrankungsbild ist. Also da darf man nicht dann zu Hause liegen als Patient und sich denken, ah, das wird schon vergehen und Essigbatscherl auflegen, sondern das ist ein wirklicher Notfall, ein medizinischer Notfall und diese Patienten gehören in ein Zentrum und müssen interdisziplinär mit Chirurgin, Chirurg und Internistin, Internist behandelt werden und auch täglich visitiert werden.
Ja, das ist genau der Fall und jenes Patientengut, unsere Patientinnen und Patienten, die uns dann ganz besonders dringend brauchen, wenn sie an einer sogenannten Acute Severe Colitis leiden und zumeist an den gastroenterologischen, internistischen Abteilungen aufgenommen sind, wo wir innerhalb von kurzer Zeit eigentlich gemeinsam entscheiden müssen, wie der Patient in weiterer Folge gut therapiert werden kann. Natürlich konservativ therapiert, aber wenn die konservative Therapie mit allen Maßnahmen nicht mehr greift, dann kommen wir Chirurginnen und Chirurgen ins Spiel. Und da ist es ganz besonders schön, dass wir so eng und gut interdisziplinär zusammenarbeiten und nicht erst im aktuellsten Notfall irgendwann in der Nacht gerufen werden, sondern schon im Vorfeld eine Entscheidungsrichtung gemeinsam abgesteckt wird und auch gemeinsam mit dem Patienten entschieden wird, ob auch eine operative Notfallsanierung erforderlich ist. Warum ist das für diesen Patienten so wichtig? Wir wissen heute, dass 12% der Patientinnen und Patienten mit der Diagnose Colitis ulcerosa innerhalb von 7 Jahren kolektomiert werden können. Aber was besonders wichtig ist, ist, dass diese operative Sanierung im Akutsetting eine ganz, ganz höhere Sterblichkeit, eine höhere Mortalität hat. Das bedeutet, die Colitis ulcerosa hat im normalen Setting, wenn man sie operieren muss, nur 0,7% Mortalität und im Akutsetting sind fast 6% der Patientinnen und Patienten todesgefährdet. Und hier muss man ganz ehrlich sagen, wenn wir früh genug miteinander kommunizieren und für den Patienten die richtige Entscheidung treffen, dann ist es eben auch für den Patienten ganz wichtig, dass er hier im akuten Setting keinerlei schwerwiegende Morbiditäten hat.
Bevor wir über die Therapiemöglichkeiten bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sprechen, was weiß man denn über die Ursachen von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa?
Ja, es ist nach wie vor so, dass die Ursache nicht wirklich geklärt ist. Es sind mehrere Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Zum einen haben wir einen genetischen Hintergrund und da handelt es sich nicht um ein Gen, sondern um viele, viele Gene, die überlappen mit anderen rheumatischen Erkrankungen wie Rheumatoider Arthritis, Psoriasis, Morbus Bechterew zum Beispiel. Also wir haben zum einen diesen genetischen Hintergrund. Zum anderen haben wir auch Bakterien, normale Darmbakterien, die keinerweise böse sind, aber die vielleicht entzündungshemmender sind als wie bei Patienten, die keine Neigung zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen haben. Und dann gibt es Umweltfaktoren, über die man viel und lang diskutieren kann, ob das jetzt nun Ernährung ist. Die westliche Welt zeigt mehr chronisch entzündliche Darmerkrankungen als in Entwicklungsländern, Antibiotikatherapien etc. Und ausschlaggebend ist meistens irgendein Hit, was auch immer das ist. Das ist ein Hit wie eine Infektion, wie eine Allergie, ein psychisches Trauma, viel Stress. Manchmal finden wir es nie heraus. Und dann kommen diese vielen Faktoren zusammen. Das Immunsystem bäumt sich sozusagen auf, greift etwas an im Darm, wo wir nicht ganz sicher sind, was das sein kann, ob das bakterielle Bestandteile beim Morbus Crohn sind, Teile der Darmwand sind, das wissen wir nicht genau, aber das Immunsystem schießt hoch und führt zu einer Zerstörung der Darmwand. Bei der Colitis ulcerosa ist die oberflächlicher und beim Morbus Crohn ist die transmural, das heißt, es geht wirklich durch alle Wandschichten durch und hat auch diesen fistulierenden und penetrierenden Verlauf.
Kommen wir zur Therapie chronisch entzündlicher Darmerkrankungen. Welche Medikamente kommen denn bei leichten bis mittelschweren Verläufen zum Einsatz? Und welche Unterschiede gibt es da zwischen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa?
Prinzipiell unterscheiden wir in der Therapie immer eine Remissionsinduktion und eine Remissionserhaltung. Unter Remission versteht man, Symptome zu beherrschen. Das heißt, wir wollen einen symptomfreien Patienten, das ist die klinische Remission. Wir wollen aber auch eine endoskopische Remission, das heißt das Wiederherstellen eines makroskopisch unauffälligen Schleimhautbildes in der Endoskopie. Und wir fordern zunehmend auch eine histologische Remission, das ist die mukosale Heilung. Das bedeutet, wenn wir die Gewebeproben, wie Frau Dr. Lämmerer darauf hingewiesen hat, ordentlich entnehmen, sieht der Pathologe dort keine Entzündung mehr. Das ist die Remission, und die Remissionsinduktion bedeutet, dass wir mit Medikamenten diese hohe Entzündung hinunterdrücken wollen und sozusagen einen beschwerdefreien Patienten. Wenn wir das erreicht haben, können wir in der Regel oder nur ganz selten oder bei ganz leichten Verläufen uns zurücklehnen und uns freuen. Meistens müssen wir eine Remissionserhaltung einleiten. Das ist eine Therapie, die sozusagen diese Remission erhält, wie es so richtig heißt. Wir haben unterschiedliche Medikamente für Remissionsinduktion und Remissionserhaltung. Manche können beides, manche nicht. Für die Remissionsinduktion ist eben für den leichten und mittelschweren Verlauf, sicherlich sind das noch die guten alten Salicylate, die wir hier gerne verwenden. Das sind die 5-ASA-Präparate, die kann man auch in Form von Zäpfchen und Einläufen applizieren oder auch in einer Galenik, dass sie erst im unteren Dünndarm freigesetzt werden. Die sind sehr nebenwirkungsarm, eigentlich lokal wirksam. Aber vor allem im Dickdarm und schlechter noch im unteren Dünndarm wirksam. Wenn wir jetzt einen Morbus Crohn haben mit Beteiligung des oberen Gastrointestinaltrakts, dann kommen wir da nicht weiter. Auch Cortison ist natürlich altbewährt, nicht gut, aber altbewährt und schnell wirksam, sagen wir mal. Das ist unser Feuerlöscher. Wenn wir mit den 5-ASA-Präparaten nicht zurechtkommen, dann machen wir einen Cortisonstoß. Cortison ist aber immer nur Remissionsinduktion, nie Erhaltung. Also wenn man zur Erhaltungstherapie Cortison benötigt, dann ist man ganz falsch, tut dem Patienten nichts Gutes. Wenn wir einen Morbus Crohn haben, der so lokalisiert im terminalen Ilium abläuft, dann haben wir eigentlich auch nach den internationalen Leitlinien das gute alte Azathioprin zur Verfügung, das man in Tablettenform applizieren kann. Nicht ganz nebenwirkungslos, würde ich sagen, aber wenn man es verträgt, kann man das auch gut jahrelang einnehmen. Auch für junge Frauen ein wichtiger Punkt, man darf damit schwanger werden, man darf auch sogar damit stillen. Die Biologikatherapien, die uns zur Verfügung stehen, die nehmen wir in der Regel schon, wenn wir einen schwereren oder einen langstreckigeren Befall haben oder bei Morbus Crohn auch einen Befall des oberen Dünndarms oder des Magens. Da wissen wir, dass das prognostisch prinzipiell ungünstig sind. Dann greifen wir gern auf Biologikatherapien in der First-Line-Therapie zurück. Aber das sind jetzt nicht mehr so die ganz leichten Fälle, von denen wir hier sprechen. Aber es gilt immer individuell abzuwägen. Es gilt immer, seinen Patienten gut zu kennen, das heißt, ihn gut durchzustagen. Eine Gastroskopie zum Zeitpunkt der Erstdiagnose ist an und für sich nicht leitlinienkonform. Ich persönlich mache das aber trotzdem gern, wenn es sich um einen Morbus Crohn handelt, eben weil wir wissen, dass eine Beteiligung des oberen Gastrointestinaltrakts prognostisch ungünstig ist und das auch meine Therapieentscheidung beeinflussen könnte.
Was für uns Chirurginnen und Chirurgen immer ein großes Thema ist, sind die Steroide. Die Steroide sind gefürchtet und unbeliebt, allein deshalb, weil wir statistisch gesehen bei einem hohen Steroidverlauf im Akutsetting, wenn wir operieren müssen, auch immer ein sehr hohes Komplikationsrisiko haben. Komplikationen, die dann in Bezug auf die Anastomose, auf die Darmstickverbindung bestehen, oder eben im schlimmsten Fall sogar auf die Pouchbildung bestehen. Und da wollen wir natürlich vom Gastroenterologen, von der Gastroenterologin immer Steroidfreiheit oder Steroidarmut.
Ja, das große Problem dabei ist, dass oft Patienten lange Zeit vorab schon auf Cortison laufen, wie wir sagen, und auch eine gewisse Cortisonabhängigkeit entwickelt haben. Und das Thema ist dann, wenn wir mutige und gute Chirurgen haben und Chirurginnen haben, die in den Patienten operieren, der Cortison einnimmt, dass wir auch danach noch weiter Cortison geben müssen und langsam nur tapern können, weil eine gewisse Cortisonabhängigkeit besteht. Und das ist mit ein Grund, warum eine Cortison-Dauertherapie oder eine längerfristige Cortison-Therapie immer ganz ein großes Problem ist.
Wie gehen Sie denn vor, wenn es zu einem erneuten akuten Schub kommt? Was tun Sie beim Wirkverlust eines initial wirksamen Medikaments?
Ja, das ist ein großes Problem natürlich, und wir sehen das häufig auch bei Biologika, vor allem je länger sie verwendet werden oder eben auch bei Patienten, die per se schon eine höhere entzündliche Aktivität zeigen, also mittelschwer Das muss nicht gleich schwer sein, aber auf der oberen Skala der mittelschweren Entzündung, da sehen wir Wirkungsverluste oder auch primäres Therapieversagen. Das ist auch oft ein Thema. Wir gehen in der Regel von einer Änderung der Substanzklasse aus. Also wir versuchen, in eine andere Substanzklasse zu wechseln, in der Hoffnung, dass diese wirksamer ist. Wir haben bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen verschiedene Entzündungswege, die wir Gott sei Dank sehr spezifisch mittlerweile blockieren können. Aber bei welchen Patienten welcher Entzündungsweg dominant ist und auf welches Medikament er dann letztendlich anspringt, das wissen wir im Vorfeld nicht. Das heißt, wir haben eine gewisse Vorgabe an Medikamenten, die wir sozusagen First Line verwenden dürfen. Und wenn die nicht funktionieren oder wir hier einen Wirkungsverlust haben, dann können wir in den Second Line gehen. Also in der Regel ändern wir die Substanzklasse. Man kann probieren, vorher noch die Dosis zu adaptieren, da messen wir Wirkspiegel. Wir sehen auch, dass wir eine Antikörperproduktion gegen Biologika entwickeln können. Das heißt, dass der Körper einen Antikörper gegen das Medikament produziert und somit das Medikament unwirksam macht. Das ist auch ein ganz großes Problem. Ich kann das umgehen, indem ich dem Patienten noch ein Immunsuppressivum dazugebe und in einer Kombinationsbehandlung weiterführe. Das kann man machen. Meistens bleibt die Änderung der Substanzklasse nicht aus. Aber das ist der Nachteil der Biologika, dass sie prinzipiell mehr oder weniger immunogen sind, so wie wir das sagen.
Bei der Colitis ulcerosa sind mittlerweile auch Januskinase-Inhibitoren zugelassen. Welche Wirkstoffe gibt es hier? Was bringen diese Wirkstoffe bei einer Colitis ulcerosa und wann kommen sie zum Einsatz?
Wir haben mittlerweile zwei Januskinase-Inhibitoren, die zugelassen sind. Wir haben das Tofacitinib, das ist das ältere Modell, das ist ein sogenannter Pan-Check-Inhibitor, und das präferentiell wirkendere Filgotinib, das seit 2. Mai auch von der Kasse erstattet wird. Diese zwei Präparate unterscheiden sich von Biologikatherapien insofern, dass es keine Antikörper sind. Es sind sogenannte Small Molecules. Der große Vorteil davon ist, dass sie nicht immunogen sind. Das heißt, wir haben keine Antikörperproduktion und sehen daher den Wirkungsverlust eigentlich nicht. Wir verwenden diese Medikamente sehr gerne bei Patienten, die auf Biologikatherapie nicht ansprechen, weil sie wiederum einen ganz anderen Wirkungsmechanismus haben. Wie gesagt, das sind Small Molecules. Wir verwenden sie gern bei der schwereren Entzündung, weil sie schnell wirken, einen schnellen Wirkungseintritt haben und wenn wir Richtung Operation gehen müssen, auch prinzipiell eine kurze Halbwertszeit haben. Das heißt, wir haben dann nicht das Cortison über Wochen, das wir tapern müssen, sondern wir können das absetzen. Der Chirurg freut sich drüber und wir fühlen uns gut als Gastroenterologen, den Patienten so weiterleiten zu dürfen. Also eine ganz andere Substanzklasse, sie läuft auf der Schiene, dass weniger Zytokine, das heißt Entzündungsmediatoren, produziert werden. Nachteil davon sehe ich als Frau, die auch viele junge Frauen behandelt, darin, dass sie prinzipiell teratogen sind, das heißt eine Schwangerschaft nicht möglich ist unter diesen Medikamenten. Da muss man die Patienten gut aufklären. Ich denke, die Patientinnen und sind meistens ja auch in dieser Situation, wo man diese Medikamente verabreicht, in so einer schweren Entzündung drin, dass eine Schwangerschaft ohnehin undenkbar oder auch gar nicht möglich ist. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was man sagen muss. Aber prinzipiell der große Vorteil dieser neuen Substanzklasse, die ja eigentlich in der Rheumatologie schon lang verwendet wird und wo es viel Erfahrung in der Rheumatologie gibt, hat den großen Vorteil des schnellen Wirkungseintrittes, des schnellen Wirkungsaustrittes, und auch, dass sie nicht immunogen sind. Zugelassen sind sie für die Colitis ulcerosa mit dem mittelschweren bis schweren Verlauf, die nicht auf die bisherige Standardtherapie, die konservative Therapie, angesprochen hat oder wo die konservative Therapie in der Erstlinie nicht toleriert wurde oder es eben primär schon zu einem Therapieversagen kam. Den großen Vorteil dieser Medikamente sehe ich auch darin, dass wenn wir schon viele Biologika-Therapien durchhaben oder immunsuppressive Therapien durchhaben und der Patient schon mit dem Chirurgen und oder der Chirurgin in Diskussion steht, soll ich jetzt den ganzen Dickdarm entfernen, weil wir einen therapierefraktären Verlauf haben, da ist einfach der große Vorteil, dass wir nicht viel Zeit verlieren, wenn wir einen letzten Therapieversuch zum Beispiel starten. Ein ganz großer Vorteil dieser Substanzklasse ist auch, dass wir wissen, dass sie ein recht gutes Ansprechen bei Patienten zeigen, die auf Biologika nicht angesprochen haben. Das ist für uns eine sehr herausfordernde Patientengruppe, nämlich wenn jemand auf Anti-DNF-Antikörper nicht angesprochen hat, dann ist das eine Patientengruppe, die prinzipiell auch schlechter auf andere Biologikatherapien anspricht. Also das ist ein sehr heikles Patientengut. Die sprechen prinzipiell nicht gut auf Therapien an. Ob das jetzt am Anti-DNF-Alpha-Antikörper liegt oder ob das einfach die Selektion eines kritischen Patientengutes ist, sei dahingestellt. Das ist in Diskussion und da laufen einige Arbeiten drüber. Aber bei den Januskinase-Inhibitoren haben wir den Eindruck, dass diese Patientengruppe doch in einem hohen Prozentsatz im Vergleich zu anderen Therapieoptionen noch ein Ansprechen zeigt.
Frau Dr. Kump, Sie haben gerade vom unter Anführungszeichen letzten Therapieversuch gesprochen. Wann ist es denn so, dass die medikamentöse Therapie nicht mehr ausreicht? Wann kommen die operativen Therapieoptionen ins Spiel?
Also zum einen haben wir die Acute Severe Colitis, wie es die Frau Dr. Lämmerer schon angesprochen hat. Das ist die auch ganz plötzlich massiv mit hoher Entzündungsaktivität, schwerem Erkrankungsverlauf, Fieber, Tachykardie, Anämie und so weiter verläuft. Da ist einfach, da brennt, das ist ein Waldbrand, ja. Da kommen wir mit Medikamenten oft nicht weiter. Wir geben uns eine gewisse Zeit für mit Cortison oder auch Anti-DNF-Antikörper oder anderen Immunsuppressiven, die wir eigentlich in der Organtransplantation verwenden, aber da haben wir einen Zeitslot von 72 Stunden, würde ich mal sagen. Ein Nicht-Ansprechen auf eine Hochdosis intravenöse Cortisontherapie innerhalb von 72 Stunden ist prognostisch ganz schlecht und da muss die Chirurgin, der Chirurg mit uns täglich am Bett stehen und es muss täglich mit dem Patienten und untereinander diskutiert werden. Das ist der absolute Notfall, ja. Auf der anderen Seite haben wir Patienten, die so einen chronisch aktiven Verlauf haben, sagen wir mit 15 blutigen Stühlen am Tag, die fühlen sich müde und schwach, gehen aber durchaus noch arbeiten, haben kein Fieber, das brennt so auf hohem Niveau dahin und da wechseln wir die Substanzklassen, geben immer wieder Cortison dazu, um die Symptome zumindest kurzfristig zu unterdrücken. Aber es gibt auch Patienten, die auf Cortison nicht ansprechen. Also Patienten, die so chronisch aktiv gehen, therapierefraktär sind. Chronisch aktive, therapierefraktäre Colitis ulcerosa. Und wann man da das Handtuch wirft, ist immer schwierig. Ja. Es hängt von Ärztin, Arzt ab, hängt von Patientin und Patienten ab. Das ist ein ständiger Dialog, ein Überlegen. Und in Wahrheit ist es so, man sagt dann, es ist falsch zu sagen, man wirft das Handtuch, denn das stimmt eigentlich nicht. Wenn man diese Patienten dann zur totalen Kolektomie bringt, und das ist der Albtraum jedes Patienten, sind die im Nachhinein wahnsinnig froh und erleichtert, weil das sich alles anfänglich viel schlimmer anhört, als es tatsächlich ist. Und oft bereuen sie dann auch, dass sie es nicht früher gemacht haben, weil die Lebensqualität so sich verbessert hat darunter. Also wie gesagt, um Ihre Frage kurz zu beantworten, wenn es irgendwie möglich ist, wann überführt man die chronisch aktive therapierefraktäre Colitis zum Chirurgen? Das ist ein Hadern individuell zwischen Ärzten und Patienten letztendlich zu vereinbaren. Da braucht es auch viel psychologisches Geschick, soziale Kompetenz, Empathie, weil man muss auch den Patienten dort abholen. Wann ist er bereit? Oder habe ich jetzt wirklich alles ausprobiert? Wenn der noch nicht so weit ist, wie lange kann ich ihn noch führen? Also das ist wahrscheinlich nicht kurz zu beantworten, befürchte ich.
Frau Dr. Lämmerer, welche chirurgischen Optionen haben Sie denn? Wann und für wen ist aus Ihrer Sicht eine Operation sinnvoll bei Patientinnen und Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und welche Unterschiede gibt es hier zwischen Colitis ulcerosa und Morbus Crohn?
Prinzipiell ist es so, dass wir bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ganz unterschiedliche Zielsetzungen haben. Besonders bei der Colitis ulcerosa kann die Zielsetzung eine potenzielle Heilung der Erkrankung sein. Und das ist der große Unterschied bei Morbus Crohn, denn bei Morbus Crohn, da eliminieren wir nur die Komplikationen und den therapierefraktären Verlauf und den schweren Verlauf, können aber die Erkrankung chirurgisch nicht heilen. Was bedeutet das bei der Colitis ulcerosa? wie ist es denn überhaupt möglich, eine solche Entzündung heilbar zu machen? Es geht nur dann, wenn man dem Patienten einer sogenannten Proktokolektomie zuführt und das gesamte entzündliche Darmsegment, das gesamte Kolon mit dem Rektum und auch mit der Mucosa, der Schleimhaut des Rektums bis zur Linea dentata chirurgisch entfernt. Dann kann der Patient eine potenzielle Heilung der Erkrankung erfahren. Das geht aber auch nur dann, wenn wir den Patient restaurativ operieren und ihm auch eine sogenannte ilioanale Pouchanastomose anbieten. Das ist sozusagen ein großer Stellenwert der Chirurgie und da können wir uns dann glücklich schätzen, dass der Patient wirklich auch einen Benefit hat. Beim Morbus Crohn ist es ganz anders. Der Morbus Crohn kann ja in einer unterschiedlichen Ausprägung stattfinden. Er zeigt sich auch in einer unterschiedlichen Verlaufsform. Wir sehen hier den fibrostenotischen Morbus Crohn, wo wir sehr, sehr häufig dann ins Spiel kommen als Chirurgen, wenn der Patient einen sogenannten Ileus, einen Darmverschluss hat, zumeist einen chronischen Ileus. Hier sehen wir oft eine Distension, eine Erweiterung der vorgeschalteten Dünndarmstücke bis 10 cm. Wir sehen auch Patientinnen und Patienten, die natürlich nicht gerne zur Operation kommen, weil sie Sorge haben, hier Komplikationen zu erleiden. Und genau bei diesen Fällen des Morbus Crohn, wo hier Stenosen da sind, können wir mit einer sehr guten laparoskopischen Iliozekal- oder Stenosenoperation wirklich auch eine sofortige klinische Besserung herbeiführen, sodass der Patient dann nicht mehr flüssig sich ernährt, oft jahrelang, sondern eben sich dann auch wieder normal ernähren kann. Was zur Colitis ulcerosa noch zu sagen ist, wir haben hier nicht nur die potenzielle Heilung der Erkrankung, die wir haben können, eine Lebensrettung im Akutsetting, sondern vor allem die Eliminierung des Langzeitkarzinomrisikos. Und das immer unter dem Sphincter Saving Procedure, dem schließmuskelhaltenden Procedure. Und da muss man schon sagen, dass neben dem Versagen der medikamentösen Therapie bei der therapiefraktären Colitis ulcerosa, also hohe Cortisondosen, Step Up, auch die Malignität im Vordergrund steht. Wir wissen, das Langzeitkarzinomrisiko ist einfach gegeben. Und da wissen wir auch, dass wir dann auch operieren müssen, wenn bestätigte IEM High-Grade, also intraepitheliale Neoplasien mit High-Grade oder gar Karzinome da sind, dann sind wir einfach gezwungen, die Patientin auch zu operieren.
Das ist ganz ein wichtiger Punkt, die Entstehung des Colitis-assoziierten Karzinoms. Wir haben ja früher eigentlich Patienten mit Colitis ulcerosa, aber auch mit Crohn-Colitis, wo der Dickdarm mehr als 100 cm betroffen ist, jährlich nach 8 Jahren Erkrankungsdauer koloskopiert. Wir haben mittlerweile gelernt, dass das übertrieben ist und dass wir hier individueller vorgehen müssen. Und es ist genau so, wie es die Frau Dr. Lämmerer gesagt hat, dass Patienten, die chronisch aktiv sind, ein deutlich höheres Risiko haben, ein Colitis-assoziiertes Karzinom nach 8 bis 10 Jahren Erkrankungsdauer zu entwickeln. Es sind auch die Patienten, die eine positive Familienanamnese für ein kolorektales Karzinom haben ein deutlich höheres Risiko. Patienten, die zusätzlich eine primär sklerosierende Cholangitis haben ein deutlich erhöhtes Risiko oder viele Pseudopolypen oder Engstellen. Das sind Patienten, die wir genau im Auge haben müssen und die wir teils noch immer jährlich, manchmal sogar halbjährlich oder vierteljährlich, wenn wir hochgradige Dysplasien entdecken, endoskopieren. Und das sind auch Patienten, die wir rechtzeitig zur Kolektomie schicken müssen, weil ein Malignom, das ist natürlich der totale Super-GAU, das wollen wir auf keinen Fall.
Wenn wir den Patienten jetzt aber aufgrund einer harten Indikation zur Kolektomie operieren müssen, dann muss ich ihm auch über die Lebensqualität mit dem ilioanalen Pouch berichten. Und dann kann man sagen, wenn ein Patient einen ilioanalen Pouch bekommt, dann kann man sich die Lebensqualität zwar so vorstellen wie bei einer milden Colitis, aber wir sehen einfach 5, 6, vielleicht auch 7 Stuhlfrequenzen. Das heißt, ein Patient, der vorher gar keine starken Beschwerden gehabt hat, der ist natürlich dann mit einem ilioanalen Pouch etwas schlechter gestellt als jener Patient, jene Patientin, die wegen ganz vieler Stuhlfrequenzen, wegen einem Verlust der Lebensqualität plötzlich kolektomiert werden muss. Und die hat natürlich dann eine Verbesserung. Also das ist für uns natürlich auch immer etwas, wo wir Chirurgen, wenn es darum geht, im Akutsetting zu operieren, oft auch einen Erklärungsbedarf für den Patienten haben.
Frau Dr. Lämmerer, Sie haben die präoperative Aufklärung der Patientinnen und Patienten gerade schon angesprochen. Auf welche Risiken müssen Chirurginnen und Chirurgen denn unbedingt hinweisen?
Von chirurgischer Seite gibt es für mich zwei ganz wesentliche Themen. Und zwar die eine Sache, wenn ich einen Patienten, eine Patientin akut kennenlerne und sie akut abholen muss. Wenn es eine Notfallsituation ist und wenn wir notfallsmäßig operieren müssen und wir an der Wand stehen. Da geht es mir vor allem darum, dass wir in diesem Akutsetting eine ganz rasche Vertrauensbindung haben am Patienten. Dass die Patienten wirklich Vertrauen fassen und trotz der Notfallsituation daran glauben, diese jetzt notwendige lebensrettende Operation wird sie auch weiterbringen und sie wird sie sozusagen zum Überleben bringen und nicht nur das, es wird dann auch eine Lebensqualitätsbesserung da sein. Und da, glaube ich, muss man die Patienten einfach nur sehr allgemein aufklären über mögliche Komplikationen, denn wenn man schon in einer Notfallsituation steht, dann hat man natürlich vor allem als Patienten Angst und Sorge. Angst und Sorge vor der Lebensrettung, Angst und Sorge, wie soll das weitergehen? Und ich glaube, da muss man als Chirurgin und Chirurg sehr sensibel sein und hier vor allem hervorheben, dass wir hier das Wichtigste tun, nämlich das Ganze auch wieder gut machen. Anders ist es im Setting einer geplanten ileonalen Pouch-Geschichte oder bei den Erstvorstellungen, wo wir einfach einmal als Partner ins Spiel kommen. Da muss man natürlich schon ganz klar und klar auch die Komplikationsraten und Möglichkeiten mit dem Patienten besprechen. Und das trifft bei uns in der Chirurgie nicht nur die Anastomose, die Darmstückverbindung, sondern das trifft auch mittelfristige und langfristige Komplikationen, die wir ganz ehrlich ansprechen müssen. Bei der Colitis ulcerosa ist bei dem pouchbildenden Verfahren, trotzdem man gut operiert, insgesamt schon eine Pouch-Komplikation von bis zu 30% im Langzeitsetting möglich. Und das ist etwas, was man dem Patienten schon auch schrittweise näher bringen muss.
Worauf ist denn bei der Nachbetreuung nach einer Operation zu achten? Welche Fachgruppen müssen hier einbezogen werden?
Ja, gerade postoperativ sind wir als Chirurginnen und Chirurgen immer auch von einer guten intensivmedizinischen Betreuung abhängig. Und das ist auch etwas, was wir sehr, sehr schätzen, weil der schwer erkrankte Patient, die schwer erkrankte Patientin auch intensivmedizinisch sehr, sehr gut betreut wird. Und da ist es besonders wichtig, dass wir mit unseren Anästhesisten und Anästhesistinnen zusammenarbeiten. Und sobald der Patient dann auch auf die Station kommt, ist es so, dass wir neben den Diätologinnen auch andere Berufsgruppen haben, wo wir zusammenarbeiten. Nämlich, wenn im Setting eines Entfernens des Darms eine Stomaanlage erforderlich ist, auch die Stomatherapeutinnen und Stomatherapeuten hier hinzugezogen werden müssen. Was auch ganz wichtig ist, dass gleich früh postoperativ wir ganz gut und gemeinsam mit den Gastroenterologinnen und Gastroenterologen weiterhin zusammenarbeiten und hier wir auch gleich ein gastroenterologisches Konzil machen und gleich berichten, wie ist die Operation gelaufen und was braucht der Patient dann an weiterführender möglicher medikamentöser Therapie und wenn Steroide im Spiel waren, wie können wir die Steroide tapern, wie können wir weiter damit umgehen.
Besonders wichtig ist es auch eigentlich für den Crohn-Patienten, der ja nicht kurativ in diesem Sinne für die chronisch entzündliche Darmerkrankung operiert wird, sondern wo man Stenosen operiert, Fisteln operiert und der Crohn ja noch da ist, weil der Crohn kann ja im Gegensatz zu Colitis ulcerosa von der Mundhöhle bis zum Analkanal alles befallen. Da machen wir das eigentlich so, dass wir nach 6 Monaten eine Magnetresonanz des Dünndarms und auch eine Endoskopie, Koloskopie plus minus Gastroskopie, je nach Befall, durchführen, um hier ein frühes postoperatives Rezidiv abzufangen und dann auch eine Therapieentscheidung zu treffen. Bei der Colitis ulcerosa mit der totalen Kolektomie haben wir ja doch den kurativen Ansatz. Da kontrollieren wir natürlich die Patienten auch nach, behandeln eine sogenannte Pouchitis. Das ist die Entzündung des Pouches, die in erster Linie einen bakteriellen Hintergrund hat, aber auch manchmal sehr Crohn-ähnlich wird. Und auch da ist es manchmal so, dass wir bei einer schweren Pouchitis wieder bei Biologikatherapien bzw. medikamentöser Therapie der chronisch entzündlichen Darmerkrankung landen. Das ist aber zum Glück sehr selten. Aber wir sind als Team prä- und postoperativ zusammengespannt.
Frau Dr. Kump, Frau Dr. Lämmerer, Sie haben ja die Zusammenarbeit zwischen interner und Chirurgie bereits beschrieben bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Könnten die denn noch enger zusammenarbeiten? Wie könnte eine solche engere Zusammenarbeit aussehen?
Ja, prinzipiell versuchen wir eigentlich sehr frühzeitig unsere Chirurginnen und Chirurgen einzubinden, also vor allem bei den Patienten, wo wir sehen, eine Chirurgie steht im Raum, jetzt abgesehen von der schweren Colitis, akuten schweren Colitis, wie wir das schon besprochen haben, wo es ein Notfall ist, aber bei den chronischen Verläufen wie fistulierender, stenosierender Crohn oder eben die therapierefraktäre chronisch aktive Colitis ulcerosa, da ist es für den Patienten sehr vertrauensbildend, wenn er einen Chirurgen rasch oder bald kennenlernt, dass der auch einen begleitenden Weg geht und gemeinsame Gespräche sind, weil dann ist es nicht so, die Hoffnung liegt am Medikament und am Gastroenterologen und wenn der versagt ist, zack, bumm, der Chirurg oder die Chirurgin da auf dem Tisch, Betäubung, Narkose und dann ist schon alles geregelt. So sollte es nicht sein. Was ein ganz wichtiger Punkt ist und was wir zum Glück zunehmend auch haben, sind CED-Boards, das heißt, wo wir, sei es jetzt einmal im Monat oder alle zwei Monate, je nach Größe des Zentrums, uns zusammensetzen mit einer Liste von Patientinnen und Patienten, die sozusagen einen Chirurgenbedarf haben möglicherweise, wo auch Patienten, wo wir mit medikamentösen Therapien hadern, der Chirurg oder die Chirurgin dazukommt und wir diesen Fall dann bereits interdisziplinär diskutieren. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, auch nicht nur für den Patienten, der profitiert davon, aber auch wir Gastroenterologinnen und Gastroenterologen profitieren, wenn wir die Welt des Chirurgen etwas mehr in unser Sprechzimmer holen und nicht nur den roten Knopf drücken, wenn wir nicht mehr weiterkommen.
Ja, da spricht mir die Patricia wirklich aus der Seele, weil ich selber ganz begeistert bin in unserer interdisziplinären Zusammenarbeit an den CD-Besprechungen und sozusagen auch an dem CD-Board teilnehmen zu können, weil wir hier ganz eine andere Basis haben und eine Augenhöhe entwickeln und insbesondere nicht nur vorher über den Patienten auch Bescheid wissen, sondern wir das dann auch so machen, dass wir intraoperativ in schweren Fällen die Kolleginnen und Kollegen der Gastroenterologie einladen und wirklich auch einmal einen Operationssitus herzeigen und immer auch durch die Laparoskopie Videopräsentationen durchführen können und dann auch das, was wir vorher in der Schnittbildgebung gesehen haben, wirklich auch systemisch mit einem Foto darstellen können oder intraoperativ darstellen können und herzeigen können. Und ich glaube, dass da besonders der Lerneffekt sehr hoch ist. Und das begeistert auch uns beide für diese Zusammenarbeit. Und man darf ja nicht vergessen, der Chirurg, die Chirurgin, wir stehen sehr lange im OP, wir haben dafür wieder nicht so viel Zeit für die neuesten medikamentösen Therapieansätze, sodass wir hier bei den Besprechungen das auch gleich mitlernen. Und das ist, glaube ich, eine ganz besondere Zusammenarbeit.
Frau Dr. Kump, Frau Dr. Lämmerer, abschließend würde ich Sie gerne noch einmal bitten, zusammenzufassen, wie sollte das Therapiemanagement bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen idealerweise aussehen? Wie lange sollte bei Colitis ulcerosa und Morbus Crohn die medikamentöse Therapie fortgesetzt werden? Wann sollte eine Operation erfolgen? Wie sollten die Patientinnen und Patienten idealerweise auf eine OP vorbereitet werden?
Also das Therapiemanagement bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ist abhängig von der Schwere der Entzündung, von der Ausbreitung der Entzündung, auch von Komorbiditäten des Patienten. Darauf sind wir heute noch nicht eingegangen, aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist ein Unterschied, ob ich eine 18-jährige Patientin habe oder einen 75-jährigen Patienten mit Zustand nach Herzinfarkt und so weiter. Das sind alles Dinge, die man einbauen muss und daher ist die Therapieentscheidung immer eine ganz individuelle. Wir müssen bei Verläufen, wo wir sehen, dass wir medikamentös nicht gut vorankommen, immer frühzeitig Chirurginnen und Chirurgen einbauen. Einerseits, dass unsere Chirurgen den Patienten kennen, dass sie wissen, was auf ihnen zukommt. Wir sagen immer so salopp, wer in der Pipeline ist. Das ist vielleicht nicht etwas, was der Patient gerne hören möchte, aber doch ein ganz wichtiger Punkt. und andererseits aber auch, dass der Patient weiß, was in der Pipeline ist, beziehungsweise, dass die Chirurgie hier eine Möglichkeit ist. Und je länger er die Möglichkeit hat, sich damit zu beschäftigen und auch kognitiv auseinanderzusetzen, umso leichter wird es gehen. Und ich denke auch ganz persönlich, dass dann die Komplikationsrate geringer ist, wenn man gut vorbereitet und auch psychisch gut vorbereitet sich in so eine Situation begibt. Wie lang letztendlich ein konservativer Therapieversuch zulässig ist, das kann ich Ihnen auch nach unserem ganzen langen Gespräch nicht wirklich sagen, denn das ist eine Entscheidung, die wir jeden Tag aufs Neue mit einem Patienten treffen müssen oder einer Patientin, die uns gegenüber sitzt. Es kann sein, der Leidensdruck ist so groß und ein neuer Therapieversuch würde gar nicht mehr ausgehalten werden. Ja, da kommen viele reaktive Depressionen dazu. Das kann auch für den Patienten sozial ein Riesenthema sein, weil er nicht mehr arbeiten gehen kann, dem droht schon Kündigung und so weiter. Also das sind so viele Dinge, die hier mit eine Rolle spielen. Leidensfähigkeit des Patienten, soziale Hintergrund, wie sehr ist er abhängig von einer Mobilität. Deswegen kann man diese Frage nicht beantworten, so schön das auch wäre. Bei der akuten und schweren Entzündung, da tun wir uns etwas leichter, weil da können wir uns im Notfall an sogenannte SOPs halten. Da sagen wir, wir geben uns 72 Stunden für die Akuttherapie. Wenn allerdings ein sogenanntes toxisches Megakolon mit einer hohen Perforationsgefahr vorliegt, dann müssen wir da auch schneller reagieren.
Ja, gerade was die Akutchirurgie betrifft, sind wir einerseits an der Wand, wenn es um die Entscheidung geht, aber andererseits auch helfend, weil wir lebensrettend sein können im Akutsetting. Was wir bei den geplanten Operationen immer bedenken und auch immer mit einbeziehen, ist das sogenannte ERAS-Schema, Enhanced Recovery After Surgery. Das bedeutet, wir tun die Patientinnen und Patienten auch schon vorab immunonutrieren. Wir sind so weit, dass wir sehr, sehr gut aufbauen können, zusätzlich noch die Eiweißreserven stärken, um für die Operation noch ein besseres Outcome zu haben. Und dann auch nach der Operation ein wahnsinnig rascher Nahrungsaufbau, ein Kostaufbau, eine Mobilisation mit der Physiotherapie, damit die Patienten möglichst wenig Komplikationen haben und es ihnen gut geht. Es steht uns mittlerweile ein Armamentarium an neuesten Technologien und Techniken im operativen Sinn hier zur Verfügung. Einerseits die laparoskopische Chirurgie mit den trotzdem kontrollierten extraabdominellen Anastomosen, neue Anastomosentechniken wie die Cono-S-Anastomose und die mesenterelle Resektion, aber auch bei der Colitis ulcerosa sehr genaue, schöne Pouchbildungen mit verschiedenen Pouches. Wir favorisieren den J-Pouch mit einer Mukosektomie am After, wo wir dann wirklich den Pouch mit der Hand einnähen. Trotzdem können wir den Pouch laparoskopisch bilden. Das ist auch eine ganz große Vorteilhaftigkeit. Ja, und letztendlich das große Vertrauen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit, die eines erforderlich macht, und zwar eine wirkliche Zentrumsbildung. Denn wir wissen heute aus der Datenlage, dass Chirurginnen und Chirurgen, die sich mit den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen beschäftigen, befassen und eine moderate Anzahl an Resektionen durchführen, für die Patienten ein viel besseres Outcome bieten können.
Also ich möchte unsere Patientinnen und Patienten auffordern und einladen, eigentlich sich an einem Zentrum behandeln zu lassen. Ich glaube, die Wechselwirkung zwischen Ärztinnen, Arzt, Patientinnen, Patient ist ganz eine wichtige Sache bei einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, die ja viele junge Leute betrifft. Dieses "Ich bin chronisch krank" auf der Stirn eintätowiert zu haben, das ist schon eine ganz große psychische Belastung für viele junge Leute. Das muss aber nicht sein und das soll nicht sein und das darf auch nicht sein. Wenn der Patient gut aufgeklärt ist, wenn er gut geführt ist, wenn er das Gefühl hat, er kann sich jederzeit, ob das jetzt eine CED-Nurse ist oder der behandelnde Arzt, die Ambulanz, die Notaufnahme im Zentrum wenden, dass er ein Auffangnetz hat, dann kann er sich auch wieder frei fühlen und gesund fühlen und das Leben leben, das ein junger Mensch leben soll.
Ja, seitens der Chirurgie geht es mir hauptsächlich um das Vertrauen und die Vertrauensbildung. Einerseits unseren konservativen Kollegen gegenüber, nämlich den Gastroenterologinnen und Gastroenterologen, aber vor allem die Vertrauensbildung den Patientinnen und Patienten gegenüber. Und da, glaube ich, ist die frühzeitige interdisziplinäre Zusammenarbeit und Einbindung ein ganz besonderer Faktor. Und dafür stehe ich ein, für die frühzeitige Vorstellung, wo man vielleicht einmal noch gar nicht über eine Operationsindikation spricht, sondern dass man einfach ins Boot geholt wird und nicht wie ein Damoklesschwert hier über dem Patienten schwebt als Chirurg, Chirurgin, sondern als wirklicher Partner auch eine Hilfestellung bieten zu können. Und letztendlich sind wir in dieser Spezialisierung natürlich auch top geschult. Und da ist es natürlich so, dass wir auch wirklich ein gutes Operationsoutcome haben wollen, damit es den Patientinnen und Patienten langfristig auch gut geht.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.
Sie hörten ein Audioangebot von Springer Medizin. Weiterführende Informationen finden Sie unten in den Shownotes. Den Multiple-Choice-Test zu dieser DFP-Audiofortbildung zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wie lange medikamentös therapieren, wie früh operieren, finden Sie auf www.meindfp.at oder auf www.springermedizin.at. Dort finden Sie auch weitere DFP-Audiofortbildungen aus dem Bereich der Gastroenterologie, etwa zum Thema, wie Januskinasehemmer bei der chronisch entzündlichen Darmerkrankung Colitis ulcerosa zum Einsatz kommen. Diese Audiofortbildung entstand mit freundlicher Unterstützung der Pfizer Corporation Austria GmbH Wien und ist mit 2 Fortbildungspunkten dotiert. Redaktion Marlene Nowotny.